Hallihallo, schön euch alle zu sehen. Es ist immer besonders schön, wenn man hier vorne steht und euch alle in die Gesichter schauen kann. Ihr habt es gerade schon gesehen, wir befinden uns immer noch in der Predigtreihe The Big Picture, das große Drehbuch Gottes. Und ich habe heute die Ehre, den Abschluss zu machen. Damit ihr aber meinen Teil als Abschluss sehen könnt, falls ihr nicht da wart die letzten Wochen, erzähle ich euch ganz kurz im Schnelldurchlauf, was ihr, ähnlich wie bei dem Trailer im Schnelldurchlauf, alles schon von Gottes Drehbuch mit der Welt gehört habt. Vor 3 Wochen hat die Ruth einen Schnelldurchlauf durch das komplette Drehbuch gegeben. Sie hat einmal von Anfang der Bibel bis Ende der Bibel gezeigt, was für einen krassen Plan Gott eigentlich mit der Menschheit hat, dass Weihnachten nicht ein alleinstehendes Event ist, auch wenn das jetzt unsere Adventspredigtreihe ist, ist Weihnachten nicht ein Event, sondern was wir zeigen wollen mit dieser Predigtreihe, es ist eingegliedert in einen ganz großen Plan. Und den haben wir dann noch gesehen in Einzelteilen. Die Karin hat vor 2 Wochen dann über die Vergangenheit gesprochen. Sie hat gesagt, was alles im Alten Testament schon über Jesus und seine Geburt, sein Leben und sogar seinen Tod und die Auferstehung alles schon prophezeit war und wie Jesus das erfüllt hat. Und hat damit gezeigt, wie eben Gott schon vor Tausenden von Jahren sich festgelegt hat und schon Dinge vorhergesagt hat, damit wir sehen können, dass sein Plan sich durchzieht durch die Geschichte. Und dann haben wir letzte Woche von der Doris gehört, was ist jetzt gerade unsere Rolle in der Gegenwart? In welchem Teil befinden wir uns denn gerade von Gottes Drehbuch? Sie hat uns gezeigt, dass es noch nicht vorbei ist, sondern dass wir mittendrin sind, dass es hier und jetzt Relevanz hat. Und heute soll es um die Zukunft gehen. Worauf warten wir eigentlich? Und vielleicht habt ihr schon mal diese Antwort gehört. Ich habe das schon häufig Leute sagen hören, ja, eigentlich warten wir doch alle nur auf den Tod. Und der Satz hat bei uns in der Familie gerade eine ganz neue Bedeutung bekommen, weil mein Opa vor ein paar Wochen entschieden hat, eine OP nicht mehr zu machen, die aber überlebensnotwendig wäre. Und das bedeutet, seit ein paar Wochen befinden wir und besonders er uns in tatsächlich diesem Wartestadium. Und es ist sehr komisch, es ist sehr bewegend, aber es ist auch sehr hoffnungsvoll, weil was ich von meinem Opa lerne und was ich von meiner ganzen Familie lernen darf, wir warten eigentlich gar nicht auf den Tod, wir warten auf die Fortsetzung. Aber gibt es überhaupt eine Fortsetzung? Gibt es etwas nach dem Tod? Und ich würde jetzt mal behaupten, dass sich eigentlich alle Menschen danach sehnen. Viele sagen zwar, nein, nach dem Tod ist vorbei, aber eigentlich glaube ich, dass wir eine Sehnsucht in uns haben nach etwas Ewigem, nach etwas, was bleibt, nach etwas, was nach dem Tod kommt. Und die Bibel drückt es in Prediger 3, Vers 11 wunderschön aus und sagt, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und genau darum soll es eben heute gehen. Wir wollen einen Blick über unser Leben hinaus in die Ewigkeit richten, in die Zukunft. Und diese Predigt ist aus vielen Gründen herausfordernd für mich. Ihr werdet auch noch ein bisschen was davon in der Predigt hören. Aber unter anderem deswegen, weil dieses Thema im wahrsten Sinne des Wortes unendlich ist und es gar nicht geht, das in einer Predigt zu behandeln. Es besteht überhaupt kein Anspruch auf Vollständigkeit heute und es gilt wie immer, prüft alles, behaltet das Gute. Aber ich will euch ein paar Dinge erzählen, die mir wichtig sind, zu dem Thema Fortsetzung folgt. So haben wir die Predigt genannt, um genau das schon mal vorwegzunehmen. Eine Fortsetzung folgt. Und was ist das für eine? Und um das einigermaßen zu gliedern, dieses uferlose Thema, habe ich mir überlegt, wie in jedem guten Deutschaufsatz, gliedern wir das doch einfach mal in die W-Fragen. Was wissen wir? Warum? Wann? Wie wird es sein? Wer? Und vielleicht habt ihr eure Deutschlehrerin auch im Ohr. Am Ende kommt das Fazit. Also so machen wir das heute auch. Und wir starten mit, was wissen wir? Egal ob Christ, Moslem oder Atheist, eine Sache wissen wir: Das Leben auf der Erde ist endlich. Als Christen glauben wir, dass es zwei verschiedene Endzeitpunkte unseres Lebens auf der Erde gibt. Die eine persönliche Endzeit, wenn wir sterben, und eine irdische Endzeit, wenn Jesus wiederkommt, was dann das Endzeit der Erde wäre, wo die komplette Erde irgendwie ein Ende hat. Für alle, die das noch nie gehört haben, auch hier ein kurzer Durchlauf. Wenn wir sagen, Jesus wird wiederkommen, dann meinen wir damit, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der an Weihnachten auf die Erde kam, gelebt, gewirkt, Wunder getan hat, am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, auferstanden ist, damals den Tod besiegt hat, indem er auferstanden ist, und dass er wiederkommen wird und die Erde zu der perfekten Schöpfung wiederherstellen wird, wie Gott sie eigentlich intendiert hat. Und es ist ein bisschen wie bei James Bond. Vielleicht kennt ihr das, dass am Ende immer steht, he will be back. Oder für die Marvel-Fans, bei den Avengers, the Avengers will return. Und genau so glauben wir Christen das auch, dass Jesus wiederkommen wird. Und damit beginnt dann die Ewigkeit. Und über diesen Prozess gibt es Prophezeiungen in der Bibel. Und man könnte damit sagen, es gibt quasi schon einen Trailer auf das, was kommt, auf diese Fortsetzung. Und darauf liegt heute nicht der Fokus in der Predigt. Aber ein paar Sachen will ich euch stichpunktartig einfach mal nennen. Manche von den Prophezeiungen sind sehr eindeutig und verständlich. Zum Beispiel Markus 13, Vers 26. Und dann werden alle sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Manche von den Prophezeiungen sind auf den ersten Blick eher verwirrend. Offenbarung 21, Vers 1. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Einige Prophezeiungen sind herausfordernd, man könnte fast schon sagen düster, aber auch die will ich euch nicht vorenthalten. Matthäus 24, Vers 21. Denn es wird eine Zeit der Not kommen, wie sie die Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erlebt hat. Und besonders der letzte Bibelvers, den ich euch jetzt gezeigt habe, passt zu dem, dass ich gesagt habe, diese Predigt fordert mich heraus. Es gab nämlich eine Zeit, wo ich über dieses Thema nicht hätte predigen können, wo ich überhaupt nicht vor Leuten drüber hätte sprechen können. Als ich das erste Mal bewusst von all dem gehört habe, dass Jesus wiederkommen wird, dass irgendwie die Erde wiederhergestellt wird, das hat mich ernsthaft überfordert und es hat in mir eine krasse Angst ausgelöst. So eine Angst, dass ich tagelang an fast nichts anderes denken konnte, ich in der Schule wie in Trance war. Und dass ich eigentlich auch ständig hätte anfangen können zu weinen vor Angst. Und noch Jahre später hat tatsächlich dieses Thema Jesus kommt wieder immer mal wieder wie eine Angstattacke in mir ausgelöst. Und dafür habe ich mich dann auch noch schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, als guter Christ kann man doch keine Angst vor dem Tod haben, da muss man doch wissen, was kommt, da hat man doch eine Hoffnung. Und all das stimmt. Ich hatte auch damals schon eine Hoffnung und ich wusste auch damals schon, auf was ich mich verlassen kann und ich hatte auch damals schon diese Zuversicht. Aber ich erzähle euch das, weil ich es mir damals einfach nicht vorstellen konnte, was kommt und das hat in mir Angst ausgelöst. Und ich glaube, dass ich damit nicht alleine bin. Ich kann aber sagen, dass es ein Prozess ist und Gott geht mit. Und alleine, dass ich hier vorne stehe und über dieses Thema reden werde, ist schon ein Wunder in sich und zeigt, dass Gott an mir gearbeitet hat und an Herzen arbeitet. Und Angst ist menschlich, auch Angst vor dem Tod ist menschlich und verständlich, weil der Tod mit Unsicherheit und Kontrollverlust einhergeht. Und beides macht uns Angst. Aber als Christen haben wir eine Hoffnung, die über die Angst hinausgeht. Man könnte sich aber trotzdem fragen, warum muss das so geschehen? Und für mich hilft da ein Bild zum Verständnis. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand einen sehr krankmachenden Tumor hat, dann hilft es nicht, einfach nur ein Pflaster drauf zu kleben oder ein bisschen Schmerzmittel zu geben. Diesen Tumor musst du rausoperieren. Und ein bisschen so stelle ich mir das mit der Welt auch vor. In der Welt ist so viel Schlechtes und so viel Leid, und davon kann wahrscheinlich jeder hier erzählen. Damit die zu ihrem ursprünglichen guten Plan, wie Gott sie intendiert hat, zurückkommen kann, muss eine echte OP durchgeführt werden. Und die ist aber gut, die ist wichtig. Und danach steht eine gute Nachricht, danach steht die Hoffnung. Zum Beispiel Offenbarung 21, Vers 4. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Oder Jesus sagt in Johannes 6, Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. So gut. Und das steht über all dem, was ich euch erzählt habe, dass es in mir Angst ausgelöst hat und auch immer wieder tut, steht diese Hoffnung und stehen diese Versprechen. Und die Frage, die mir dann in den Kopf kommt, ist, ja und wann? Damit sind wir also bei der dritten W-Frage. Wann? Wann wir sterben, wissen wir sowieso nicht. Und wissen wir, wann Jesus wiederkommt? Die Bibel sagt da ganz klar, darum wacht, in Matthäus 25, Vers 13, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Oder in Matthäus 24, nur Gott weiß den Tag und die Stunde. Ich werde in meiner Predigt keine apokalyptischen Ereignisse nach der Bibel deuten. Erstens fühle ich mich dafür nicht theologisch ausgebildet und zweitens halte ich es auch für nicht so relevant, wenn ich diese Bibelstellen lese. Aber in der Bibel steht häufig das Wort bald. In ganz vielen Bibelstellen, wenn es darum geht, steht, das wird irgendwie bald passieren. Was bedeutet jetzt dieses bald? Seit Jesu Himmelfahrt denkt jede Generation, dass das Wort bald sich auf ihre Lebenszeit bezieht. Auch die Jünger nach Jesu Himmelfahrt denken, dass Jesus gleich wiederkommt. Sie bleiben sogar stehen und warten eigentlich, dass Jesus jetzt irgendwie wiederkommt, weil er sagt, ja, er kommt bald. Man könnte sich jetzt fragen, warum hat er das gesagt? Weil ganz offensichtlich, wenn es uns heute hier noch so gibt, ist Jesus nicht damals zu Lebzeiten der Jünger wiedergekommen. Warum sagt er dann bald? Ich glaube, das hat einen sehr guten Grund, es hat mehrere gute Gründe, warum Gott das so sagt, weil er es nämlich quasi offen lässt, aber zu jeder Generation, die die Bibel liest, neu widerspricht. Warum tut er das? Warum sagt Jesus bald? Erstens, damit wir vorbereitet sein können. Und darüber hat Doris letzte Woche gepredigt. Zweitens, damit wir diese Hoffnung in allem, was uns widerfährt, in allem, was wir auf dieser Welt erleben, immer haben, dass es eine Fortsetzung geben wird. Das Dritte, wir können mit einer Ewigkeitsperspektive schon heute leben. Mit einem Bewusstsein, dass wir für mehr leben als das, was wir hier sehen, was wir hier erleben und was auf der Welt passiert. Und das verleiht dem Leben einen immensen Wert, wenn wir mit einer Ewigkeitsperspektive leben, weil wir dann verankert in der Ewigkeit im Hier und Heute handeln können. Und es fordert uns damit eigentlich auch heraus, von dieser Hoffnung zu erzählen, weil es für jede Generation gilt, dass diese Fortsetzung kommt und dass eine Hoffnung besteht, und wir als Christen dürfen und sollen davon erzählen. Man könnte fragen, warum kommt aber Jesus nicht heute schon wieder? Es gibt so viel Leid auf der Welt und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele verfolgte Christen zum Beispiel sich wirklich danach sehnen, dass Jesus heute wiederkommt. Es wird einiges in dieser Predigt geben, wo ein Satz es beantwortet, Ich vertraue auf Gott. Auf die Frage, warum kommt Jesus nicht heute wieder? Gibt es einen perfekten Zeitpunkt dafür? Ist meine Antwort, ich vertraue Gott. Aber wir dürfen uns beständig darauf freuen. Wir dürfen uns ständig darauf freuen, dass diese Fortsetzung kommt. Aber warum können wir uns darauf freuen? Weil die Fortsetzung noch besser wird. Und um jetzt in diesem Bild von dem Drehbuch und dem Film zu bleiben, kennt ihr das vielleicht, dass ihr einen richtig guten Film habt und dann wird gesagt, es kommt ein zweiter Teil raus und dieser zweite Teil ist sehr enttäuschend, weil er irgendwie nicht ansatzweise so gut ist wie der erste Teil? So ist es mit Gott nicht. Die Fortsetzung wird viel besser, als wir es uns vorstellen können und viel besser als das, was wir auf der Erde hier leben könnten. Aber wie wird die Ewigkeit, wie wird die Fortsetzung sein? Damit sind wir bei der vierten W-Frage. Und ich habe das mal meine Freunde aus Living Room, das sind unsere jungen Erwachsenen, gefragt, wie stellt ihr euch den Himmel, wie stellt ihr euch die Ewigkeit vor? Und ich habe euch die Antworten mitgebracht. Es geht nicht darum, dass ihr sie alle lest, aber ihr könnt einfach mal 1, 2, 3 lesen, die euch so ins Auge springen. Ich kann auch mal noch auf die nächste Folie gehen. Einige schmunzeln. Ihr seht da super unterschiedliche Antworten. Wie kann es sein, dass diese Antworten so unterschiedlich sind von Christen, die irgendwie alle die gleiche Bibel lesen, irgendwie alle an den gleichen Gott glauben? Wie kann es sein, dass diese Antworten so unterschiedlich sind? Wir haben ja vorher schon gehört, dass es einen Trailer gibt für die Fortsetzung. Und es gibt auch über den Himmel und die Ewigkeit, gibt es diese Hinweise in der Bibel. Ein paar will ich euch erzählen. Und zwar zum einen habe mir 3 Dinge rausgegriffen, die mich irgendwie persönlich berühren. Das eine ist, es wird von einem Festmahl im Himmel gesprochen. Zum Beispiel in Jesaja 25, Vers 6. Was ich mich da frage ist, können wir essen? Haben wir einen Körper? Nachdem Jesus aufersteht, kann er essen, er kann sich berühren lassen, aber er kann gleichzeitig auch durch Wände gehen. Irgendwie schwer vereinbar. Und manche Jünger haben ihn auch sofort nicht erkannt. Er sah also irgendwie nicht so aus wie davor. In Korinther 15 wird unser zukünftiger Körper als geistlicher Leib beschrieben. Wir werden also irgendwie eine Gestalt haben, die wir jetzt noch nicht richtig begreifen können. Aber es wird von einem Festmahl im Himmel gesprochen. Ein zweiter Hinweis, der mich immer wieder zum Nachdenken bringt, ist das Wort neue Erde. Ihr habt es vorher schon in einem Bibelvers gehört. Die neue Erde und der neue Himmel. Zum Beispiel in Offenbarung 21, Vers 1. Hat also die zukünftige, die Ewigkeit, die Fortsetzung, hat das eine Ähnlichkeit mit unserer Erde heute? So würde ich irgendwie neue Erde verstehen, da steckt das Wort Erde noch drinnen, aber es steckt ein ganz bedeutendes Wort drin, neu. Und das zeigt, dass Gott die Erde wiederherstellen wird zu ihrer ursprünglichen Form, wie er sie eigentlich intendiert hat, in die perfekte Schöpfung. Ein drittes, ihr merkt, das ist so ein bisschen random, also ein bisschen zufällig, was ich hier so rausgepickt habe. Das sind einfach Dinge, die irgendwie zu meinem Bild, in meinem Kopf passen und irgendwie relevant sind. Das ist ein wunderschöner Vers, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Johannes 14, Vers 2. Und in Philipper 3, Vers 20 geht es darum, dass unsere Heimat im Himmel ist. Und was das für mich bedeutet, ist, dass die Ewigkeit mein Zuhause ist und dass ich dort ein Zuhause habe, dass das meine Heimat ist. Jesus sagt, er bereitet uns Wohnungen vor und das ist so wunderschön, weil das für mich bedeutet, egal wie es sein wird, Ich glaube, dass ich mich dort intuitiv zu Hause fühlen werde, weil die Ewigkeit mein Zuhause ist. Aber ganz viele Fragen, und auch wenn man das hört, es ergeben sich bestimmt in jedem Kopf unterschiedliche Bilder, ganz viele Fragen bleiben unbeantwortet. Werden wir unsere Geliebten erkennen? Werden wir die ganze Zeit nur Gott anbeten und loben? Wird es nicht langweilig, auf ewig das Gleiche zu tun? Und es gibt ganz, ganz viele Fragen mehr, die bestimmt bei euch im Kopf irgendwie sind. Und auf all diese Fragen habe ich keine Antwort. Das sind sehr menschliche Fragen und es ist okay, dass wir die haben, aber manchmal stelle ich mir vor, wie Gott, wenn er diese Fragen hört, so ein bisschen schmunzelt, weil er ganz genau weiß, dass in dem Moment, wo wir vor ihm stehen, es gar keine Rolle mehr spielt. Wenn wir Angesicht zu Angesicht vor Gott stehen, dann werden wir das merken, dass wir zu Hause sind und dass es gut ist. Aber wenn wir gar nicht so genau wissen, was uns wirklich erwartet, warum sage ich dann, dass wir uns darauf freuen können? Zum Beispiel kann ja der Trailer eines Films sehr, sehr vielversprechend sein, aber der Film dann gar nicht so gut, sogar schlecht. Woher weiß ich jetzt, dass ich mich auf Gott verlassen kann, dass es da anders sein wird? Dass seine Fortsetzung so gut wird, wie er uns prophezeit, dass sie sogar noch besser wird, als wir es uns vorstellen können? Die Antwort ist, weil wir den Regisseur, den Drehbuchautor und den Produzenten dieser Fortsetzung schon heute persönlich kennen können. Und aus dieser Beziehung heraus, dass wir diesen Drehbuchautor, Produzent und Regisseur kennen, können wir uns auf den Film freuen. Und das ist eine Spannung aus, wir wissen ganz vieles noch nicht, aber wir können schon jetzt unseren Gott kennenlernen. Und diese Spannung gibt es bei vielen Dingen. Zum Beispiel, ich habe auch da wieder nur ein paar ausgesuchte Punkte. Schon jetzt heilt Gott. Ich habe das erlebt. Ich durfte schon für Leute beten, die dann keine Schmerzen mehr hatten. Eine Frau zum Beispiel in der Nähe von der Frauenkirche ist gehumpelt, konnte nur mit Stock laufen. Eine Freundin von mir und ich haben für sie gebetet. Und sie konnte wieder normal gehen. Sie hat nicht mehr gehumpelt, sie hatte keine Schmerzen mehr und sie konnte ohne Stock gehen. Gott heilt schon jetzt. Aber es gibt noch Krankheit, die wir erleben. Gott tröstet jetzt schon. Aber Gott wird alle Tränen wegwischen. Und dann wird es keine Tränen mehr geben. Gott liebt uns, das können wir schon jetzt erleben. Wir verstehen aber noch nicht vollkommen, wie sehr Gott uns eigentlich liebt. Der Heilige Geist ist schon jetzt unser Helfer in aller Not, in allem Leid, in aller Bedrängnis. Aber es gibt noch nicht kein Leid mehr. Gott ist jetzt schon gut und das können wir erleben, so gut. Aber es gibt noch nicht gar nichts Schlechtes mehr in der Welt. Aber ich kann erleben, dass Gott gut ist schon jetzt und das erlebe ich jeden Tag. Aber ich will euch eine witzige Geschichte erzählen und zwar von einer Freundin von mir, die in der Predigt irgendwie mal gehört hat, dass der Prediger gesagt hat, manchmal macht er das, weil er mit Gott so befreundet ist wirklich, dass er wie mit einem Freund spricht, boah, ich würde mir eigentlich das und das richtig wünschen. Und zum Beispiel macht er das dann manchmal mit Essen. Und eine Freundin von mir hat das dann umgesetzt. Die hat sich das auch irgendwie mal gedacht, so halb im Scherz, halb ernst gemeint, boah Gott, irgendwie, ich hätte richtig Lust auf Schokokuchen. Und Gott ist so gut in den kleinen Dingen, schon jetzt in unserem Alltag, dass er dieser Freundin von mir an dem Tag dreimal von fremden Leuten Schokokuchen in die Hand gedrückt hat. Und für mich war das so ein berührendes Bild dafür, wie Gott jetzt schon unsere Wünsche kennt und sieht und wie er es liebt, gut zu uns zu sein. Und für mich ist so klar in dem, dass wenn er jetzt schon so gut ist, dass es so, so gut wird in der Ewigkeit bei ihm. Und ein ganz entscheidender Punkt ist, dass wir heute schon Gottes Gegenwart erleben können, auch wenn wir noch nicht Angesicht zu Angesicht in Ewigkeit mit ihm sind. aber wir können das jetzt schon erleben und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, aber vielleicht auch noch nie. Wenn man Gottes Gegenwart spürt, kann das auf unterschiedliche Weisen sehr persönlich sein, dass du zum Beispiel anfängst zu weinen, dass du so einen ganz tiefen Frieden, so eine ganz tiefe Freude hast, die du gar nicht erklären kannst, vielleicht auch in Situationen, wo es gar keinen Sinn ergibt. Aber du merkst, ich bin nicht alleine und Gott ist hier. Und ich kann euch das jetzt nur erzählen, aber ich weiß, dass Gott jedem Einzelnen von euch begegnen will. Und es ist so cool, wenn wir zum Beispiel im Gottesdienst im Lobpreis die Gegenwart Gottes erleben, weil das nur ein Mini-Vorgeschmack darauf ist, wie die Ewigkeit in seiner Gegenwart ist. Eine Frage, die ich nicht komplett ausklammern wollte, ist aber, wer wird es denn in Ewigkeit erleben? Die fünfte W-Frage. Ja, wer kommt denn in den Himmel? Kommen alle Menschen in den Himmel? Das ist bestimmt auch eine Frage, die ihr, wenn ihr schon lange Christ seid, schon sehr häufig gestellt bekommen habt von Leuten. Und die fordert einen heraus. Die Meinungen zu dem Konzept der Hölle und dem Konzept, ob alle in den Himmel kommen, gehen weit auseinander. Theologisch sehr different. Und es ist ein Thema, worüber wir wahrscheinlich Stunden diskutieren könnten. Wovon ich aber überzeugt bin, ist, dass unsere Entscheidung für oder gegen Gott zu Lebzeiten eine Konsequenz hat. Ich glaube an einen Gott, der uns als Geschöpfe mit einem eigenen Willen geschaffen hat und diesen eigenen Willen respektiert. Und jetzt könnte man fragen, ja, ist das Leben dann eine Probe? Ist es dann eigentlich nur eine Probe, die wir bestehen müssen, um in den Himmel zu kommen? Nein, das trifft es nicht. Gott will, dass wir ihn lieben und er will eine Entscheidung aus Liebe. Gott will keine Zwangsehe und deswegen gibt er uns einen freien Willen und er gibt an uns eine Entscheidung. Und zu dieser Liebe gehört, dass er auch ein Nein respektiert. Sonst wäre es keine echte Entscheidung. Und deshalb glaube ich, dass Gott niemanden zwingen wird, in der Ewigkeit in seiner Gegenwart zu sein. Über all diesen Gedanken und über all diesen Fragen, die ich überhaupt nicht angerissen habe jetzt, steht eine Wahrheit für mich. Gott ist gnädig. Und Gott ist gerecht. Und das ist eine Spannung, die wir als Menschen nicht verstehen können, nicht zu Ende denken können, wo es wieder gilt, ich vertraue Gott. Ich vertraue, dass er gnädig und dass er gerecht ist. Was bedeutet das jetzt alles für uns? Wie gesagt, ich habe einige persönliche Gedanken irgendwie mit euch geteilt. Was heißt es jetzt für uns in all diesem Warten auf die Fortsetzung? Wir wissen, dass unser Leben auf der Erde endet, wir wissen aber nicht wann. Ich glaube, dass Gott gerecht und gnädig ist, auch wenn ich diese Spannung nicht ganz zu Ende denken kann. Ich glaube, dass die Fortsetzung noch besser wird, als wir es uns vorstellen können. Und in allem Leid auf der Welt können wir Christen sagen, diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich ihm gegenüberstehe. Und das ist ein Zitat aus einem Lied, was wir auch gleich singen werden. Das heißt Ewigkeit von der Outbreak Band. Und dieses Lied hat mich schon lange sehr bewegt und auch in dieser ganzen Predigtvorbereitung. Und es fasst sehr viel von dem, was ich gesagt habe, irgendwie auch so schön zusammen. Und dieser Satz kommt mir wirklich immer wieder in den Sinn. In all dem Leid auf der Welt haben wir Christen eine Hoffnung, die durch Leid trägt, eine Zuversicht, die tröstet und eine Freude, die über Lebensumstände hinausgeht. Und der Glaube, dass die Welt und das Leben hier nicht alles ist, macht das Leben nicht wertlos. Es ist nicht ein reines Warten auf die Fortsetzung, auf den Tod zum Beispiel, wie wir es am Anfang gehört haben. Nein, es gibt dem Leben einen immensen Wert, weil wir jetzt schon mit einer Ewigkeitsperspektive leben können. Und Glaube bedeutet, in dieser schon jetzt noch nicht Spannung zu leben. Schon jetzt erleben, wie gut Gott ist, aber noch nicht erleben, dass es kein Leid mehr gibt. Und auch für uns noch nicht verstehen, wie gut und groß tatsächlich Gott in seiner Vollkommenheit ist, aber schon jetzt eine Entscheidung für ihn zu treffen und schon jetzt ein Leben mit ihm zu führen. Und das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und wir dürfen schon jetzt Gemeinschaft mit Gott haben. Im Lobpreis, in der Stille, in der Arbeit, im Alltag, jeden Tag. Und ganz besonders auch im Abendmahl. Und wir wollen heute Abendmahl feiern. Die Pfarrerin Fietz wird uns das Abendmahl austeilen. Und es ist ein so schönes Bild genau dafür, dass wir jetzt schon Gemeinschaft mit Gott haben können. Jesus hat gesagt, wir sollen Abendmahl in seiner Erinnerung an ihn nehmen, bis wir es irgendwann wieder in Gemeinschaft mit ihm essen werden. Und es ist ein Symbol des Wartens, des Hoffens und der Gemeinschaft mit Jesus jetzt schon, so wie in der Zukunft. Und ein abschließender Satz, der mich bewegt und der euch vielleicht auch durchträgt, durch dieses alles, was wir nicht wissen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, die Ewigkeit ist unser Zuhause. Und bevor wir jetzt dieses Lied singen werden, und ihr werdet vielleicht wirklich ein paar Zitate wiedererkennen, die ich irgendwie gebracht habe, möchte ich noch mit uns beten. Und ihr dürft gerne aufstehen, müsst ihr natürlich nicht. Vater, danke, dass wir schon jetzt eine Beziehung mit dir haben dürfen, dass wir dich als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent kennenlernen können und dass wir dadurch eine Vorfreude auf die Fortsetzung haben können. Herr, gib uns ein Vertrauen und einen tiefen Frieden darüber, dass die Fortsetzung so, so gut wird. Und ich bete, dass du uns in unserem Hier und Jetzt, in dem Heute, in dem wir leben, begleitest und mit einer Ewigkeitsperspektive ausstattest, dass wir verankert in der Ewigkeit im Hier und Jetzt handeln. Danke, Herr, dass unser Zuhause in der Ewigkeit ist. Amen.